Willkommen zurück zu Schwarte Schmöd, fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Ja, immer noch ungeschlagen seit 3 Spielen. Wir werden mit euch über den Punktgewinn gegen Hoffenheim sprechen. Und wie versprochen, werden wir auch das Thema Investoren für die Liga mal kurz besprechen oder anreißen. Oder ja, genau, in diesem Sinne, das nächste Spiel werden wir uns auch ansehen mit euch.
Jawohl, herzlich willkommen. Folge 122, wie der karnevalisierte Max euch so schön angekündigt hat, oder wie du es schon gesagt hast. Ich genieße es ja gerade so ein bisschen. Also guck mal, ich muss ja sagen, du hast alles gegeben fürs kölsche Brauchtum.
Immer.
Also das habe ich, ich habe eben hier die Tür aufgemacht, also ich wohne im 3. Stock und
hast mein Häschel schon am 1.
Wollte ich gerade sagen, ich habe den Max schon an der 2. Treppenstufe quasi gesehört. Und er ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass du für uns beide einfach die karnevalistische Leistung übernommen hast.
Klar, immer. Ja. Immer gerne. Aber auch ich werde älter, muss ich sagen.
Ja? Ja. Kurzes Zwischenfazit, wie macht sich das bemerkbar?
Ja, boah, also jeden Tag so bis 2, 3 Uhr nachts ist nicht möglich, ne? Das kann ich nicht mehr.
Ne?
Ja, ich war dieses Jahr auf jeden Fall auch schon mal um 22 Uhr zu Hause. Habe mir dann eine Pizza bestellt, habe die gegessen, bin dann sofort eingepennt.
Aber das ist ja zum Beispiel schon Props an sich. Du bestellst die Pizza, ne? Es gibt ja noch manche Irre, die sich dann in so Zeiten Tiefkühlpizzen holen. Und dann das Spiel mit dem Teufel eingehen, deswegen.
Ach so, das meinst du?
Ne, ne, ja, deswegen. Okay.
Wenn man einschläft, das habe ich auch schon hinbekommen. Aber ich kann euch sagen, eine Pizza 7 Stunden bei 180 bis 200 Grad fängt nicht an zu brennen. Ist mir passiert.
Ja, ich freue mich in dem Moment sehr, dass es dir gut geht und dass du so vor mir sitzt, wie du vor mir sitzt. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Parental Advice, ne? Sagt man das im Amerikanischen? Nicht nachmachen, bitte.
Okay.
Hier, ne? Wir müssen den Jackass-Disclaimer dann doch hier gerade drüber haben. Ja gut, Karneval. Ich wollte gerade sagen, 7 Stunden verbrannte Pizza, das wäre jetzt der perfekte Übergang gewesen, wenn der FC verloren hätte. Aber wir haben nicht verloren, schon wieder nicht, wie du es schon gesagt hast.
Ja, leider, aber natürlich klar, mit dem späten Ausgleich natürlich echt, also ich habe schon 2 Stunden gebraucht an dem Abend und wieder, ich habe mich so geisteskrank abgefuckt darüber.
Ja.
Vor allem wäre es wieder ein ganz kleines Foul von Husin Basic gewesen, wo er ein bisschen näher dran sein muss und damit hätten wir die ganze Chose schon so locker easy entschärfen können. Aber egal, es ist so passiert, wie es passiert ist, was ja positiv ist und deswegen will ich auch gar nicht jetzt irgendwas Schlechtes anfangen zu sagen, ist eine ganz klare Trendwende. Ne? Das heißt jetzt immer noch nicht, dass wir top spielen. Wir haben auch gegen Hoffenheim nicht Weltklasse gespielt, aber faktisch ist genau das jetzt also so eingetreten, wie wir es uns auch gewünscht haben. Wir müssen Gegner lange beim 0-0 halten und es ist erstmal scheißegal, wie wir das machen. Und wenn wir einfach nur ein Spiel zerstören und dann siehst du ja am Ende Max Finkgräfe nochmal an Kessler, wenn du dem nicht einen weiteren Vertrag gibst mit deinen Kompagnons da, dann, ey, ich schwöre, dann weiß ich auch nicht. Der Typ ist, ja, der Typ gibt einfach im Moment Vibes, die Köln will, ne?
Ja, safe. Gut, sag mal so, ich habe sehr laut gejubelt auf jeden Fall beim Tor.
Klar.
Ich sag mal, das Schöne ist ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch gesagt, es läuft so typisch alles immer gegen den FC, es läuft so typisch so gegen den Absteiger, also wirklich wie für einen Absteiger, für den klassischen Absteiger, dass du halt irgendwie die Buden nicht machst, dass du so Slapstick-Tore kriegst, dass du dir Gegentore fängst, die, weiß ich nicht, wo schon, weißt du, wo so eine Fehlerkette einfach passiert ist, wo du im Stadion schon einfach gespürt hast, wie du mit Anlauf jetzt in den Arsch getreten wirst. Und das passiert aktuell nicht mehr, das muss man ja schon sagen, weil wie du es schon auch richtig gesagt, das war nicht alles perfekt, bei aller Liebe nicht. Wir haben in der ersten Halbzeit alleine 2 Situationen, bei denen ich halt einfach sage, ich glaube an einem Hinrundenspieltag, sagen wir es doch einfach mal so, an einem Hinrundenspieltag hätten wir uns da schon 2 Glocken gefangen wahrscheinlich. Aber dieses berühmte Wörtchen, ja, was heißt Momentum? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein riesen Momentum haben, aber man merkt ja, dass der Zeiger so langsam zumindest ja, in diesen entscheidenden Situationen ja auch mal wenigstens mal in unsere Richtung halt ausschlägt.
Es ist zumindest so, dass ich aktuell wieder extrem Hoffnung habe, dass wir es packen können. Und wenn es auf jeden, also ich meine, auf jeden, der 16. ist für mich auf jeden Fall ganz klar, also wir können den sichern. Ne? Also wenn wir jetzt keinen großen Scheiß mehr bauen, dann sind wir auf jeden Fall 16. Dann haben wir das schon mal geschafft. Das wäre schon mal der Ministep. Aber jetzt aktuell sehe ich auch, keine Ahnung, wenn wir dann eine kleine Serie starten. Nochmal, wir haben jetzt 3 Spiele nicht verloren. Das nächste Spiel ist gegen Bremen, das jetzt auch keine Übermacht ist. Ja. So, keine Ahnung, wenn du da jetzt nochmal 3 Punkte holst gegen Bremen, ich will ja gar nicht anfangen zu träumen, aber das wäre richtig, richtig geil.
Ja, absolut. Also, ich muss übrigens auf deine Relegationsthese mal zurückkommen. Ich habe da natürlich noch vermehrt drüber nachgedacht in den letzten Tagen. Und als jetzt natürlich,
meinst du von der letzten Folge, ne?
Genau, von der letzten Folge, dass du ja gesagt hast von wegen, ey, du siehst den was war das, 15. Platz, siehst du jetzt gerade noch gar nicht, ne? Du sagst 16. Platz, alles was da drüber ist, ist Bonbon. Ne? Finde ich auch.
Ja, jetzt habe ich schon wieder mehr Hoffnung, ne? Jetzt nach dem Spiel.
Ja gut, ich sag mal so, der Abstand nach oben ist halt weiterhin 5 Punkte. Jetzt sind wir auch alle glatt gezogen, was die Spieltage angeht. Heißt, ne, wir haben jetzt ja die konkrete Phase, einfach 4 Punkte nach unten, Vorsprung und 5 Punkte Rückstand auf Union Berlin bei noch 13 zu gehenden Spielen. Also, wie du schon sagtest, wir haben ja jetzt so ein kleines Mini-Polster zumindest schon mal auf den Bereich, ne, wo wir auf jeden Fall gar nicht hinwollen und sind jetzt, sag ich mal, in diesem abgesicherten Relegationsbereich, haben aber irgendwie noch, glaube ich, vielleicht auch dadurch, dass wir in so einem kleinen Vakuum sind, auch die Chance, einfach jetzt mal ein bisschen, was heißt freier aufzuspielen. Das, ne, wir sind jetzt nicht im Schlaraffenland und können uns jetzt irgendwie da vor Freude wälzen, aber wir sind jetzt nicht mehr so ganz akut ganz, ganz unten. Weißt du, so wie gesagt, diese Trendwende geht ja nach oben. Und was ich mir dann gedacht habe, um jetzt mal den langen Bogen zu spannen,
ja.
Lass uns mal, wenn es jetzt mal so semi-gut läuft, wirklich den Relegationsplatz das werden. Aber lasst uns den vielleicht mal so Richtung Spieltag 32 sichern. Dass ganz klipp und klar ist, wir sind auf jeden Fall safe, was direkten Abstieg angeht. Und unter Umständen, wenn jetzt Union doch mit dem Kader mal ein bisschen erwacht und die darüber halt auch keinen Käse mehr machen, wobei ich da auch nicht so ganz sicher bin, ob es da nicht nur einen nach unten ziehen wird, dass du halt eigentlich hingehen kannst und 2 Wochen lang nach einer langen Saison zumindest hingehen kannst in den Kader, so ein bisschen ausruhen kannst gegenüber dem Zweitligisten, der Stand jetzt, wie es aussieht, bis in den 34. Spieltag halt mit Vollpower reingehen werden muss, ne, um diesen dritten Platz in der zweiten Liga zu kriegen. Erinnert mich mittlerweile schon so ein bisschen an US-Sport, NFL-Taktik, wie du gewisse Dinge spielst. Diese Diskussion gibt es ja zumindest in Playoffs dann immer. Wenn
ja, gibt es ja auch die andere Seite, die dann sagt, das ist scheiße, wenn du aus dem Rhythmus kommst.
Ja, ja, genau.
Sagen ja sogar NFL-Footballspieler selber, dass sie es scheiße finden, eine Bye-Week zu haben. Sagt natürlich aber auch nur der fitte Spieler, ne? Der gleich angeschlagen ist, der sagt natürlich, geil, dass ich eine Woche länger Zeit habe zu regenerieren.
Und du hast ja,
deswegen, in dem Szenario, immer der Blickwinkel ist halt hier entscheidend.
Und in dem Szenario hättest du theoretisch ja den Punkt, dass du sagen kannst, guck mal, angenommen, du rettest dich im 32. bist safe auf dem Relegationsplatz, hast noch einen 33., 34. Spieltag, der wirklich komplett scheißegal ist für uns. Dann kannst du ja hingehen und zum Beispiel sagen, hey, Woche 33 lassen wir jetzt einfach mal 1b spielen und in der Woche, also in Spieltag 34, kommen die Jungs nochmal ein bisschen zum Anschwitzen rein, hier ihre 50, 60 Minuten, aber keiner verletzt sich mehr. Ich weiß zwar, ich stelle mir dann die große Frage, was da, ob diese Philosophiefrage oder ob diese Taktikfrage im deutschen Fußball bei den Fans Erlaubnis findet, weißt du? Oder ob die Leute sagen, das ist Wettbewerbsverzug, weil du ja im Endeffekt dann offensichtlich am Spieltag 33 tendenziell nicht die stärkste Mannschaft aufstellen würdest.
Sollen die Fresse halten.
Ja, ist ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja wirklich in der NFL zum Beispiel, ist ja der Gedankengang dann so, den Leuten ist das ja egal, dann ist das halt einfach so, dann spielst du halt da gegen das Backup-Team, weil das Team, was schon alles sicher hat, ja sagt, hey, ich möchte nicht, dass die Leute sich verletzen. Selben Ansatz kann der 1. FC Köln ja übrigens auch haben und sagen, ey, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass Max Finkgräfe sich eine Zerrung holt.
Ja, ja, vollkommen legitim dann auch in meinen Augen.
Ne, deswegen. Geil, vielen Dank für deine Spitze, weil ich hatte, das hat so viele, also die wirklich, dieses Szenario hat so viele Ebenen, halt wirklich sporttaktisch, halt Fitness, weil wir sind ja wirklich in einem späten Zeitpunkt der Saison, aber wie gesagt, ob diese Fanlandschaft, das, also der Fußballfan an sich, ob der diese Herangehensweise akzeptieren würde, das finde ich halt richtig spannend.
Ja, wäre auch echt, muss man aber erstmal da hinkommen jetzt auch, ne?
Ja, gut, ja, wie gesagt.
Nein, aber klar, du hast recht. Also ich bin, ich brauche wieder mehr Hoffnung jetzt.
Ich finde deine Demut gerade so süß.
Nee, weil ich halt echt Hoffnung geschöpft habe und ich will das jetzt nicht kaputt machen mit irgendeiner unnötigen Hau-Schnau-Sache. Nee, und nochmal, ich bin auch nicht vermessen. Hoffenheim, das Spiel, wie gesagt, ich glaube 10-3 Ecken für Hoffenheim, Chancenverhältnis von 4-1 für Hoffenheim, alles gut. Aber Hoffenheim hat an dem Tag nicht den besten Tag gehabt und da bin ich halt einfach stolz auf die Mannschaft, dass die es dann hinkriegt, nicht zu verlieren.
Ja,
sehr. Ja, also ich sage mal, wenn Hoffenheim einen Top-Tag hat, na gut, ich halte hier dieses Jahr auch nicht mehr so stark, aber egal, dann sind die vielleicht noch einen Tucken besser als wir, aber wenn sie halt nicht ein Top, also wenn die nicht bei 100% sind, dann können wir die auch schlagen.
Ja, definitiv. Also deswegen, ich finde auch schön, dass du den Ansatz wählst, weil klar, du hast jetzt zum Intro ja auch gesagt, du warst 2 Stunden noch irgendwie sauer oder traurig. Ich,
war auch so.
Klar. Ne? Ey, ich war auch so, dass ich da gesessen habe, mir gedacht habe, erstmal mit, boah, Mist. Aber relativ schnell hat es bei mir im Kopf dann so das Bild so zusammengesetzt, dass ich mir ehrlich eingestehen muss, wenn das Ganze auf 90 Minuten betrachtest, gab es halt das Gegentor eigentlich schon 3-mal vorher, ne? um es dann halt auch wieder ehrlich zu sehen. Deswegen,
ja, aber die das lasse ich nicht gelten, das juckt mich überhaupt nicht. Klar ist am Ende eine verdiente Punkteteilung, bla bla bla, immer dieses Standardgerede, aber faktisch ist es so, in der 94. Minute ein Gegentor zu bekommen, tut einfach brutal weh. Der eine ist nach 10 Minuten mit der Trauer fertig, ich brauche bei so geh späten Gegentoren erstmal eine ganz schöne Zeit.
Meine erste Reaktion war sogar, da auch viele Grüße an den Karl, mit dem ich zusammengeguckt habe, ich habe zu dem gesagt, ganz ehrlich, das fuckt natürlich massivst ab, aber ich kassiere das Tor lieber auf die Art und Weise, und von diesem Spieler auf diese Art und Weise, weißt du, als jetzt in der 95. irgendwie so einen komplett individuellen Fehler einfach zu machen, wo du halt wirklich danach so die Hände über den Kopf schlägst. Ich sehe ja gerade, du hast ja gerade irgendeine Ausgangssituation gehabt, die du dazu, war das mit Hüseyin Basic, was du meintest?
Der ganze Mannschaft, also das ist alles, ist kompletter individueller Fehler vom 1. FC Köln.
Ich finde halt beim Abschluss
wir kommen überhaupt nicht in die Situation rein, Slow Motion verteidigen wir da. Original Zeitlupenverteidigung.
Ja.
Kommt keiner rein und keiner macht wieder dieses intelligente Foul. Hüseyin Basic war in dem Fall der Einzige, glaube ich, der nah genug dran gewesen hätte sein können, wenn, wäre, wenn und so. Ne? Ich hab mich, ihr wisst, was ich meine. Also für mich ist es einfach halt schlafmützig leider gewesen. Schade. Habt ihr euch echt die 3 Punkte?
Ja, ich sag mal so. Was du halt sagen musst, ja, okay, der zweite Ball, ne, da musst du einfach die Frage stellen, warum, wie kann es sein, dass nach dieser ersten Flanke, die reinkommt, im Rückraum halt diese 3-4 Leute fehlen. Da bin ich komplett bei dir. Aber wir reden halt dabei im Tor, der Ball wird reingechippt, weißt du, ein groß gewachsener Spieler kriegt den Ball, legt den ab. Ich bin komplett bei dir, dass die alle pennen, ne, bei diesem Ball, der dann schlussendlich zum Torschützen kommt. Aber so wie das dann nachher in der Aktion läuft, dass er sich ihn hochnimmt, ne, und wieder den Abschluss halt macht, sag ich dir ganz ehrlich, safe. Das bleibt ein doofes Tor vom Zeitpunkt. Das kriegen wir auch nicht wegdiskutiert. Ich glaube, aber es hätte für den Kopf schlimmere Gegentore geben können, weil du einfach in dem Moment einfach sagen musst, da ist auf der anderen Seite auch schon ein Kaliberstürmer, der das auch schon sehr, sehr gut macht. Ich sag dir ganz ehrlich,
ja, ich glaube, er das gut. Aber jedes Tor tut gleich
ohne manchen Bundesliga-Stürmern nahtreten zu wollen, ich glaube nicht, jeder hätte den reingemacht. Deswegen. Nee. Aber alles in allem bin ich bei dir.
Ich glaube, es ist scheißegal, wie das Tor fällt.
Ich war emotional ja auch schon da an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, geil. Ich hatte vor Augen unsere Planungsrechnung, wo ich mir gedacht habe, wir haben ja gesagt, die nächsten 4 Spiele sind tendenziell 4 Punkte zu holen, schon nicht unrealistisch. Ne? Ja, ja. So, hätten wir jetzt da die 3 geholt, hättest du ja schon mal 3 aus 4 gehabt und hättest die Tendenz schon mal zur Überperformance gehabt in dieser Box. Deswegen, umso wichtiger muss man ja auch sagen, ist das Spiel jetzt auch gegen Bremen. Ne? Also,
Das ist jetzt richtig wichtig, ja.
Du hättest hier halt ein bisschen, du hättest hier ein bisschen Kredit für dieses Spiel gegen Bremen halt kaufen können, ne? Das ist so
richtig.
Dieses, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, wie du schon auch letzte Woche gut gesagt hast und jetzt auch eben schon eingeleitet hast, die Mannschaft ist ganz anders. Also auch dieses Gefühl, was die Mannschaft auf dem Platz verkörpert, ist ganz anders. Es ist nicht mehr dieses, was wir in der Hinrunde hatten, wo du wirklich gedacht hast, so, wo ist das alles hin, was vor einem halben Jahr noch da war? Und jetzt gerade, finde ich, siehst du schon, dass die wieder für sich so einen Nenner halt einfach gerade finden. Ne? Und das sagt ja auch Benno Schmitz in einem Interview jetzt, dass einfach die klare Linie ist, ne? Wie du auch gesagt hast, an für sich erstmal null halten. Und aus den Situationen heraus machen wir auch die Tore. Du siehst auch, wir sind jetzt gerade auf Standards angewiesen, dass wir so ein Tor machen. Übrigens, Max Finkgräfe, der Freistoß ist auch da nochmal. Ne?
Hammer.
Hast du gut gemacht auf jeden Fall.
Haben genau zwei Linksfüße im Team auch, ne?
Ja.
Chabot und Wickgräf. Also ich bin froh, dass ich Chabot geschossen hatte.
Wobei, so ein Jeff mit dem Vollspann. Wenn der Fuß dann richtig kalibriert ist, dann könnt ihr auch einen Knicklern, aber das wollen wir jetzt gar nicht besprechen. Das, wie gesagt, Max Finkgräfe, Respekt. Schöner Torjubel auch. Ich glaube, daran wird er sich auch erinnern. Sah adäquat aus.
Ja.
Ja. Was bleibt? Wir sind optimistisch jetzt nach dem Spiel, ne?
Definitiv. Also, ne, wir können ja vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir erst über Bremen sprechen oder wollen wir erst über das Investoren?
Nee, mach erstmal Bremen jetzt als Abschluss.
Ja, ne, dann können wir am Ende nochmal Investoren.
Genau.
Ja, weil dann würde ich jetzt den Übergang direkt zu Bremen machen oder was heißt direkt, eine Brücke schlagen. Ich glaube halt jetzt, also das ist auch ein Fazit zu Hoffenheim dann nochmal, wenn wir so weiterspielen, Bremen ist nicht so stark wie Hoffenheim, so. Und die kannst du leichter unter Druck setzen, die sind aber auch gefährlich natürlich, die Bremer, aber die kannst du leichter unter Druck setzen, glaube ich, und ja.
Letztes Abendspiel.
Sieben Dinger.
Auch ein Abendspiel, oder?
War freitagsabends, ja?
Nee, war es freitags oder samstags? Aber es war auf jeden Fall ein Abendspiel, ich bin mir relativ sicher.
Kann auch samstagsabend gewesen, ja, weiß ich jetzt aber auch nicht.
Aber sieben Nüsse.
Ja, war geil, ne? Oh, da standen wir doch sogar noch nebeneinander, kann das nicht sein? Haben wir das nicht sogar zusammengeguckt?
Ich meine nämlich auch, dass es da im Klingeln ist. Ich habe aber, habe ich letzte Woche noch in der Folge gesagt, dass wir danach irgendwie fünf Wochen kein Tor mehr gemacht haben? Oder fast, war das nicht, dass unsere Sturmflaute danach so krass angefangen hat?
Ja, ich glaube schon, stimmt.
Naja, ich erinnere mich gleich wieder zurück, ob wir nicht nebeneinander gestanden haben. Wenn ja, dann war es schön. Dann war es ein einschneidendes Erlebnis und dann werden wir es wiederholen am Freitag. ja, ich bin bei dir, Alter. Jetzt mal ganz im Ernst, vor allem mit der einfach nochmal der Weitsicht, was danach die zwei Wochen folgt, mit Stuttgart und Leverkusen, mit den, muss man einfach sagen, jetzt ganz ehrlich, so sehr ich mich jetzt am liebsten selbst ankotzen würde, aber Leverkusen spielt halt schon gut Fußball. Und
ist mir scheißegal.
Ja, ist mir auch scheißegal, aber ich sag dir
das mittlerweile so oft von Kölnern.
Ich hab ja auch keinen Bock drauf. Nur das Ding ist, wenn ich an einem Mittwochabend feststellen muss, dass das beste Spiel in der Bundesliga, was ich gut, man muss dazu auch sagen, ich habe nicht wirklich viele Spiele gesehen in der Bundesliga, aber und es war DFB-Pokal, was ich gesehen habe. Aber Stuttgart, das Spiel, was da abging auf dem Fernseher, da hast du schon manchmal die Frage gestellt, was das für eine Sportart ist. Das war schon nicht
verkehrt. Stuttgart-Leverkusen, ja. Ja, das war ein geiles Spiel.
Das war ja das vermeintliche Topspiel der Woche, nicht das, was am Samstag gefolgt ist.
Ich habe eine richtig heiße These aber gleich noch.
Für Leverkusen? Ja.
Wenn es einen Fußballgott geben würde, ja, ne, könnt ihr euch alle mal Gedanken machen. Und der kommt und sagt, pass auf.
Gibt einen goldenen Mai.
Ne, pass auf, er sagt, pass auf, ich kann dir einen Wunsch erfüllen.
Ja.
Der ist aber mit einer Bedingung geknüpft.
Mhm.
Der FC steigt nicht ab,
mhm,
und Leverkusen wird Meister. Oder der FC steigt ab und ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber geh mal ganz tief in dein Herz.
Ich weiß, was meine Antwort ist.
Dann sag die mal bitte.
Ich habe die Selbstgeißelung schon sechsmal mitgemacht oder fünfmal oder wie oft wir mittlerweile abgestiegen sind. Also
ganz ehrlich, das kann uns nicht mehr schocken, ne? Siebtes Mal ans Kreuz genagelt, sorry Jesus, aber an der Stelle, ich lasse schon ein siebtes Mal ans Kreuz nageln, ist mir scheißegal. Bevor Leverkusen Meister wird. Weil das Ding ist, ne? Stell dir vor, wir steigen nicht ab, Leverkusen wird Meister und wir steigen dann nächstes Jahr aus irgendwelchen Gründen ab. Dann denke ich mir jetzt einfach alles für die Katze, hätten wir auch direkt so absteigen können.
Ja, das ist gutes Jahr. Wir haben ja jetzt
aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist rein hypothetisch alles.
Ja, ne? Ja, und außerdem haben wir jetzt erstmal die Chance, ja auch noch Gewalt in die Suppe zu spucken. Deswegen, wie gesagt, ne, guck mal, das Ding ist.
Können wir den Hype aufbauen? Entschuldigung,
ja. Ist ja nicht
das Erste. Können wir den Hype aufbauen, dass wir Bayern wieder die Meisterschaft retten?
Klar.
Leverkusen-Derby gewinnen wir.
Würde ich gerade sagen. Das ist halt wirklich auch meine Hoffnung. Also wir müssen ja auch gucken. Ich habe leider das Gespräch auch schon mit anderen führen müssen. Das kann halt der Monat der Kloake werden oder der goldene Mai. Ne? Guck mal auch, wer noch im DFB-Pokal rumläuft. Und,
ich sage, es gibt ganz, ganz schlimme Szenarien. Ne?
Ja, ich weiß, viel Gewitter auf jeden Fall. Das sind ganz schwarze Wolken sind dann über dem Schädel, wenn ich drüber nachdenke. Aber wie gesagt, ich glaube deswegen noch an den goldenen Mai. Ich glaube noch an die Meisterschaft des FC Bayern und dass wir auch noch, guck mal, das Traumszenario wäre, wir Klassenerhalt, die Gladys zieht sogar noch komplett einmal runter.
Ja.
Ja, das wäre schon, guck mal, jetzt, ich wollte gerade sagen, guck mal, wir sind jetzt gerade hier in der, wir spinnen jetzt einfach mal zwei Minuten lang rum, ja. Und wie gesagt, der FC Bayern würde dann noch einmal kurz oben vorm Ei marschieren, weil wir es halt dann auch in zwei Wochen einleiten. Das ist eigentlich der Weg.
Ja.
Der Weg der Optimisten. Aber damit das eintritt, glaube ich, brauchen wir halt, wie gesagt, auch erstmal noch mal ein bisschen Rückenwind aus dem Freitagsspiel gegen Bremen. Ich finde, Werder Bremen ist halt auch so eine Mannschaft, ganz ehrlich, die ist mir nicht so ganz klar, was die veranstalten halt. Ne?
Ja,
so, die gewinnen halt dann mal irgendwie so ein Spiel überraschend, verlieren, aber dann auch letzte Woche halt gegen eine Mannschaft, glaube ich, die einfach aufgrund ihres Namens und weil sie Aufsteiger sind, Heidenheim aktuell generell, ich will nicht sagen, unterschätzt werden, aber die haben halt einfach dieses Hurra-Jahr, ne? Da läuft's.
Spielen
halt
aber auch richtig gut.
Ja, ja, eben, genau. In die läufst du halt versehentlich mal rein, ne? Und dann geht's ja halt einfach auch schlecht an dem Tag.
Das und dann haben die dazu auch noch richtig krasse Standards. Also deren Ecken sind einfach unfassbar. Das ist so, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber der ist einer, der schießt jede Ecke, das ist unfassbar.
Wer weiß, vielleicht sagen wir auch im Mai noch über ein Ergebnis, was uns vor 3 Wochen sehr, sehr gestört hat. Boah, vielleicht ist das der eine Punkt Unterschied gewesen, der es vielleicht dann ausmacht. Ja. Aber ist jetzt viel, viel hätte oder könnte sein. Das Sprichwort passte gar nicht. Hätte, könnte sein, was ist das denn? Das naja. hätte, könnte sein, Fahrradkette. So. Sollen wir erstmal direkt tippen? Weil ich erwarte, ich sag dir ganz ehrlich, ich erwarte bei Flutlicht Freitagabend gibt es nicht viel zu labern. Ich erwarte von der Mannschaft eine disziplinierte Leistung, die in erster Linie über Kampf zu führen sein wird, Werder Bremen einfach zeigen an dem Tag, dass wir immer auch den Meter mehr gehen werden.
Ja.
Und so werden wir irgendwann halt dieses 1-0 erzwingen. Und wenn wir daraus noch ein 2-0 machen, freue ich mich. Ansonsten gehen wir mit 1-0 nach Hause. Aber ich sage 2-0 mit dem Konter. Lindenmeiner.
Gut, ich sage 1-0 weiterhin. Ich bleibe mir treu.
Ja?
Hey, ich tippe, seitdem ich noch 1-0 tippe, läuft es besser.
Ja, guck mal, ich sag dir auch jetzt ganz ehrlich.
Ich bin abergläubig.
Ja, aber ist gut. Ist gut. Ey, ganz ehrlich, Aberglaube hilft uns auch in den schlimmsten Momenten weiter. Deswegen.
Ja.
Guck mal, deswegen kann Leverkusen auch gar kein Meister werden. Das war schon immer so, das wird immer so bleiben. Siehst du? Ja. Hier wurden gerade religiöse Zeichen in der Richtung Himmel gemacht. So, ich find's schön, dass du gerade verstummst. Erstummst.
Ja, es gibt für mich nichts Schlimmeres.
Angst. Ja, ich sag auch, es ist Angst.
Nichts Schlimmeres.
Ja. Wir sprechen damit auch gerade auch jedem, der uns zuhört, halt aus der Seele. Deswegen. Ja. Naja, aber bevor uns jetzt gleich die Seele verbrennt oder dass wir innerlich anfangen zu verbrennen, gehen wir weiter zum nächsten Thema, bei dem die Seele brennt. Halt. Investoren im deutschen Fußball. Ein Thema, was die Massen bewegt, die Massen mal wieder bewegt, muss man ja eigentlich sagen. Also
auch ein super komplexes Thema natürlich immer ist, leider, ne?
Genau, deswegen, ich sag mal so, ihr kennt uns beide ja auch, wir gehen ja auch mit sehr, sehr viel Humor an Dinge ran, die oftmals sehr, sehr wirtschaftlich und sehr, 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 sehr viel mit Finanzen zu tun haben, weil wir uns ja auch einfach als Jungs aus der Kurve sehen. Dementsprechend muss ich aber auch ganz direkt einleitend sagen, liegt mir diese Diskussion mittlerweile auch über die letzten Jahre, über sämtliche Themen, die es ja in diesen Bereichen gibt, einfach auch, hängt mir irgendwo im Hals, aber ich kann darüber auch mittlerweile nur noch lachen, über die Art und Weise, wie versucht wird, das immer wieder krampfhaft irgendwie in diesen deutschen Fußball reinzubringen und welche Notwendigkeit dahinter eigentlich immer propagiert wird. Ja, fangen wir vielleicht einmal bei der Basis an. Wir müssen ja einmal unterscheiden. Es geht jetzt aktuell bei diesen Protesten um den Einstieg eines Investoren in die deutsche Fußballliga, die DFL. Also kein klassischer Investor oder keine klassische Investorenthematik, wie wir sie vorher hatten, dass ein Investor zu einem Fußballverein geht und sich dort Anteile kauft und dort seinen Scheiß halt einfach macht, ne? Bestes Beispiel, was jetzt da war, Hertha BSC Berlin zum Beispiel, die sich dann Investorengrüppchen in den Verein geholt haben, wie das Ganze ja geendet ist in den letzten Jahren. Könnt ihr ja im Detail euch ja auch nochmal im Internet gerne zusammenlesen. Auf jeden Fall nicht gut. Da gibt es auch noch mehrere nicht so gute Beispiele. Aber das Thema, wie gesagt, Investments in Vereinen, in Fußballvereinen, in der Bundesliga ist mittlerweile so vielseitig,
ja,
dass es auch, wie gesagt, hier den Rahmen sprengen würde. Einzige, was man jetzt hier gerade sagen kann, unser kommender Gegner, der SV Werder Bremen, hat dahingehend jetzt vor ein paar Wochen ich würde mal sagen, schon ein sonderbares Konstrukt irgendwie durchgewunken bekommen. Die haben jetzt seit 1,5 Jahren nach Investoren gesucht, die aus der Region stammen, die quasi wie so strategische Partner im Verein sein sollen, ne, die alle regional sehr, sehr verbunden sind, alle irgendwie aus Bremen, glaube ich, sogar kommen die Unternehmen, haben jetzt 18% stehen da im Raum. Ich weiß leider nicht, ob die Tinte da schon trocken ist, aber es ist quasi schon verkündet worden, dass der Deal zustande kommen wird. Und für diese 18% erhält Werder Bremen 38 Millionen, womit sie ihr Eigenkapital in erster Linie halt stärken wollen. Genau. Was ungewöhnlich an dem Deal ist, ist, dass der Deal an sehr, sehr strenge Auflagen halt quasi gebunden ist, was halt Weiterveräußerungen angeht. Angeblich gibt es kein Mitspracherecht im operativen Geschäft. Es gibt keine Rendite und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr an, es wirkt quasi so nach außen hin, oder es wird zumindest so verkauft, dass dort viele Gönner sich zusammengetan haben aus der Region, die quasi Werder Bremen eine gute Summe geben, damit der SV Werder Bremen sich quasi, ne, mit dem Geld dann eine Infrastruktur zum Beispiel verbessern kann. Wobei sie auch schon gesagt haben, sie würden gerne in junge Talente auch investieren, die man natürlich dann irgendwann teurer verkaufen möchte, unter anderem. Es geht aber auch um Infrastruktur und so weiter. Du möchtest was sagen?
Hört sich irgendwie wie so eine bessere St. Martin-Story an.
Genau, also die St. Martin-Story ist auch so, dass
ich gebe euch einfach nur, und weil ich nett bin.
Genau, so klingt es, genau, so klingt es. Du hast es perfekt.
Nee, so klingt es gerade wirklich, ja, für mich als Laien.
Genau, guck mal, ich gehe jetzt auch einfach mal weiter. Das Ganze wird auch angeführt von Frank Baumann, ehemaligem Spieler, jetzt gerade noch Geschäftsführer und dann bald Investor, was schon mal auch eine spannende ja, Leiter ist auf jeden Fall für einen Menschen im Verein. Genau, der war so ein bisschen das Gesicht dieser ganzen Geschichte. Dahinter verstecken sich, wie gesagt, nochmal große Bremer Wirtschaftsunternehmer. Ich muss jetzt gerade den Namen nochmal auch raussuchen. Harm Ohlmeier zum Beispiel ist wohl ein riesengroßer eine riesengroße Wirtschaftskraft in der Region unter anderem und ist halt schon mit drin. Und der war ohnehin auch schon im Aufsichtsrat mit dabei. Heißt, das klingt nach außen hin auf jeden Fall alles erstmal ziemlich rosig, ne? Ich habe da auch mit Nico Beckspin im Vorfeld drüber gesprochen, weil der ist ja Werder Bremen-Fan. Der sagte zu mir auch, er findet es ehrlich gesagt alles sehr, sehr plausibel. Für ihn liest sich das gut. Und er hat mir auch nochmal gesagt, guck mal, das sind alles Leute, die dem SV Werder Bremen nahestehen und so weiter und so fort. Und da war dann so der Punkt, wo ich nämlich auch gesagt habe, von wegen, nee. Auch selbst das überzeugt mich bei Investoren am Ende nicht. Ne? Genau das, was du gesagt hast, eben dieses, das ist diese Frage, Kernfrage, bei der ich halt hängen bleibe. Das ist jetzt alles so, zeitaktuell klingt das alles ziemlich rosig. Ich frage mich halt immer, dann trotzdem am Ende, trotz aller Klauseln, allem drum dran, das ist ja am Ende trotzdem ein Investment, was jemand tätigt, ja, und jemand, der wirtschaftsinteressiert ist. Was passiert, wenn diese 38 Millionen nicht ansatzweise das bringen, was man sich erhofft hat? Also wir reden halt wirklich davon, dass sie das Geld aber auf mehrere Säulen verteilen möchten. Sie haben halt gesagt, sie möchten Infrastruktur aufbauen, das in die Jugend investieren und generell einfach mehr Eigenkapital für sich haben, weil sie auch aktuell Kredite abbezahlen und so weiter und so fort. Nur das große Problem, und das werden wir auch gleich, glaube ich, bei dieser großen Großinvestoren-Thematik haben, das hast du gerade eigentlich perfekt eingeleitet, ist doch die Grundskepsis, die ich als Fußballfan mittlerweile gegenüber solchen Konstrukten habe, ja, nach all den Jahren, an denen wir irgendwie am Ring durch die Arena gezogen wurde. Und das ist für mich so der Punkt, dass ich selbst bei dem Konstrukt dir sage, ey, wenn jetzt in Köln, um jetzt auch mal die Brücke auf Köln zum Beispiel zu schlagen, sich hier Wirtschaftsleute zusammentun würde, jetzt zum Beispiel mal vom Rewe oder so, ja? Mhm. Und von einer Brauerei und von, weiß ich nicht, vom Deiters, dann am besten noch, wie heißt er hier, Robert Geis zum Beispiel und so Leute. Was sagst du dann? Sag mir mal, also bei dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, das mal adaptiert auf den 1. FC Köln, was würdest du dazu sagen?
Also jetzt mit Robert Geis, die Brücke musst du mir jetzt nochmal gerade erklären.
Der ist ja auch Wirtschaftsmensch, der aus Köln kommt, der viel Geld hat. Ich habe jetzt einfach als Beispiel genommen. Okay. Wenn der und 5, 6 andere und Lukas Podolski sich zusammentun. Das Beispiel jetzt. Was würdest du dann sagen?
Ich müsste es noch verstehen. Also ich müsste es einfach noch verstehen, was da Sache ist, weil ich meine, im Prinzip, ich bin dagegen, dass Anteile verkauft werden. Im Prinzip können die auch, wenn es einfach nur Gönner sein wollen, ne, können die auch wie ein normaler Sponsor handeln, also wie Ford zum Beispiel, und sagen, okay, Poldi hat x Firmen, ich habe jetzt, keine Ahnung, Werberecht auf euren laufenden Banden für 3-4 Stunden im Monat. Dafür kriegt er von mir 50 Millionen. Ich weiß, es ist voll übertrieben, was ich jetzt gerade sage. Aber wenn die nur gönnen wollen, dann können sie das auch so machen. Dann muss man keine Anteile kaufen, wenn das reine Gönner sind. Aber vielleicht verstehe ich es halt auch einfach nicht. Ich bin wirklich, ich lese hier parallel, also es geht.
Ich hab's wie gesagt, du siehst ja auch selber bei mir, dass ich mir auch weiterhin damit schwer tue. Weil, wie gesagt, das liest sich alles so nach.
Also die dürfen im Prinzip gar nichts machen. Die dürfen innerhalb dieses Konsortiums von 8 Leuten, dürfen die sich die Anteile hin und her verkaufen. Genau. Aber nur die 8 halt da.
Richtig.
Und vielleicht gibt es da müsste man deinen Bruder mal fragen. Der hat vielleicht Wobei, manchmal einen Blick weiter.
Es heißt ja, sie haben strenge Auflagen. Das heißt, es gibt ja scheinbar irgendeinen Weg.
Ja, aber Werder Bremen hat immer ein Vorkaufsrecht. Das heißt, Gut. Egal wer kommt, Werder Bremen guckt sich dann an, den Investor, der kommt, und dann sagt Werder Bremen, das kaufe ich mir zurück.
Ja gut, aber da muss ja Werder Bremen auch das Geld für haben. Die haben ja jetzt gerade schon scheinbar nicht genug Geld.
Das ist ein Punkt. Das ist ein guter Punkt.
Das ist ja im Endeffekt die Scheiße, die nachher bei, ich meine, was bei Hertha oder was beim HSV?
Ganz kurz, ja? Entschuldigung, du wolltest auf Kühne zusprechen, genau. Behalt den Punkt bitte. Aber das ist genau der Punkt, wo ich doch sage, ich bin ganz klar dagegen. Weil auch bei aller Liebe, auch Lukas Podolski, der will wahrscheinlich nur das Beste für den 1. FC Köln. Aber irgendwann gibt es auch noch eine andere Person in Köln, ich habe keine bestimmte Person im Kopf, die vielleicht auch nur das Beste für den 1. FC Köln will. Die Meinung ist aber komplett konträr zu dem, was Lukas Podolski will. Und dann bekriegen sich ja schon wieder zwei Leute, die dann am Ende sich wahrscheinlich schon von den anderen Leuten Anteile abkaufen könnten. Dann ist am Ende Krieg und dann haben wir denselben Scheiß wie jetzt auch, nur dass wir jetzt noch nichts verkauft haben.
Aber ich bin gerade froh, dass du das gerade, du kriegst gerade die gute Brücke hin, weil die habe ich eben nicht hingekriegt, als ich diese Einleitung mit den ganzen Bremen-Fakten noch drin hatte. Weil das ist ja im Endeffekt der Punkt. Du holst ja, bei Bremen ist ja zum Beispiel auch das passiert, dass sie den Aufsichtsrat erweitert haben, also aus diesem Gremium, also von diesen Investoren sind nochmal zwei weitere zu diesem IME schon bestehenden Innenaufsichtsrat mit aufgerückt und die haben den Aufsichtsrat halt dementsprechend nochmal um zwei Personen erweitert. Heißt, du hast ja aus diesem Konsortium, die da investiert haben, dann nicht mehr nur noch einen, der vorher eh schon da war, sondern nochmal zwei neue auch im Aufsichtsrat sitzen, wo ich halt auch schon wieder
die dann auch wieder klar natürlich auch den Daumen auf die Vorstandsarbeit legen können.
Genau, oder die zumindest halt Mitspracherecht haben, auf jeden Fall immer sehen, was Sache ist halt so, ne? So.
Weißt du, da meine ich jetzt, weißt du, da ist so, ich bin wirtschaftlich wahrscheinlich nicht so tief, hätte ich vielleicht noch doch BWL studieren sollen.
Aber du stellst ja gerade in meinen Augen dann doch die richtigen Fragen, die ich jetzt gerade nicht hingekriegt habe, mir passt das alles auch vorne hinten nicht. Ich finde halt auch generell einfach diesen Ansatz immer weiter, dieses fremde Pflaster Geld, immer offen, weiter auf diese offene Wunde, die einfach existiert, halt drauf zu kleben, halt so ein Unfug. Statt einfach, und wir hatten den Punkt bei Corona, muss man ja auch einfach sagen, bei den ganzen Blödsinnsaussagen, was für Demut und was man nicht alles sein muss und wo man nicht jetzt aufpassen muss, welche Verantwortung man hat und so, was man ja nicht vergessen darf. Jetzt die ganzen Probleme der Vereine kommen ja einfach durch wirklich Lizenzierungen, wo Normalsterblicher auch teilweise auf Zahlen gucken, die sagen, wofür? Da laufen 22 Typen eigentlich nur einen Ball hinterher und Leute kommen zusammen. Das ist einfach das Kernding. Aber dieser Verband und diese Liga haben das ganze Ding halt mittlerweile so aufgeblasen, dass du einfach auch einen Status quo hast, der so dermaßen hoch ist. Und das ist halt einfach für mich auch immer weiter, weshalb ich mich auch selbst gegen diese vermeintlichen schönen Modelle dann innerhalb eines Vereins halt wehre, weil ihr einfach sagt, das ist nicht der Weg. Also das kann ja nicht sein, dass wir weiterhin, das haben wir oft schon als Fans hier ja auch angesprochen, es kann ja nicht sein, dass du ein krankhaftes System immer weiter versuchst, einfach nur zu behandeln, also einen Ist-Status zu behandeln, statt einfach mal hinzugehen zu gucken, warum der Patient krank ist. So, ne? Und wie gesagt, das ist, wie du schon sagtest, da klingt halt gerade alles, das ist kein Pflaster, was die dann vielleicht bekommen haben. Die haben vielleicht die Mullbinde mit Extrasalbe bekommen, ja? Die gute Pflege bekommen, die aber halt auch nicht garantiert, dass die Wunde halt zugehen wird. Und wenn das nicht funktioniert, kann die Wunde sich halt noch entzünden, ne?
Ich weiß auch nicht, was sich so Investoren davon versprechen. Also wenn noch mehr Traditionsvereine wie Lautern oder so noch tiefer absteigen, oder hast du nicht gesehen?
Gut, das ist das Argument, was ja zum Beispiel der Nico zu mir sagt. Er findet das Ganze in dem Konstrukt gut, weil er sagt, wenn der SV Werder Bremen absteigt, jetzt gerade, mit dem jetzigen Ist-Zustand, wie sie die Bücher halt zum Beispiel auch post-Covid halt einfach haben und wie sie auch scheinbar generell gewirtschaftet haben, sagt er mir immer von wegen das Horrorszenario, ey, dann steigen wir vielleicht in die dritte Liga ab. Dann wird es halt in Bremen halt auch richtig krass, sagt er. Er sagt zu mir auch oftmals, sie haben nicht so diesen Standort, wie wir in Köln den zum Beispiel auch haben, wo ich halt auch sage, okay, fair point, ne? Wir sind am Ende des Tages schon noch eine Millionenstadt, die ein bisschen...
Die viertgrößte Stadt Deutschlands.
Ne? Also, ja, eben, genau. Ne, da geb ich ihm auch, aber er sagt halt zum Beispiel, gerade das gibt ihm die Sicherheit, dass der SV Werder Bremen halt irgendwie in den nächsten 10 Jahren halt nicht in diese Probleme kommt. Ne? Also das sagen die ja übrigens auch in Bremen ganz konkret. Ne? Alle haben gesagt, also von den Verantwortlichen, das muss man ja fairerweise auch sagen, die haben gesagt, wir werden mit dieser Kohle, die sie bekommen, werden sie nicht den internationalen Fußball nach Bremen zurückholen. Ne? Also die sind immerhin nicht so größenwahnsinnig und gehen irgendwie raus und sagen von wegen, ey, jetzt Brechstange, sondern die haben ja...
Ja, mit 38 Millionen ist das auch nicht möglich.
Also nee, eben. Liebe,
das ist übrigens das weiß auch jeder Fußballromantiker heutzutage, dass 38 Millionen eine schöne Summe sind, wenn du die ausgeben kannst.
Ja.
Aber auch damit machst du keinen Champions-League-Sieger, Europameister. Ist ja im Prinzip Europapokalsieger der Landesmeister, wie man es früher gesagt hat.
Jo. Ja, das Ding ist übrigens auch bei den, das fand ich noch ganz lustig, bei dieser Rendite-Aussage, das habe ich aber in einem Podcast, Schöner neuer Fußball, kann man sich übrigens auch anhören, sehr, sehr coole Runde, reden sehr, sehr viel über halt den jetzigen Fußball, wie er ist und sind Akteure aus dem Marketing, aber auch aus Kurven mit dabei. Also ganz interessant, immer so ein bisschen gegensätzliche Meinungen einfach zu hören. Und da wurde zum Beispiel auch das Beispiel mit Bremen genannt, dass diese Geschichte mit Rendite und sowas, ne? Also findet man in Deutschland wohl einen Fußballverein, der irgendwie positive Zahlen schreibt oder findet man viele davon. Werder Bremen ist davon wohl keiner. Wie gesagt, sonst hätten sie sich auch keine Kredite nehmen müssen. Heißt, da gibt es ja nicht viel auszuzahlen. Ne? So, dass du nach außen dann sagst halt doch schön, hey, die können sich niemand auszahlen lassen. Na gut, wo nichts auszuzahlen ist, da ist das jetzt, sagen wir so, ist eine gut gefüllte Zeile für die Stellungnahme nach außen an die Leute. Ja gut, wenn du es nicht weißt, wüsstest du das, dass du, also, siehst du, nee, ja. Das ist halt so die Sache. Deswegen, ich bin bei dieser ganzen Bremen-Geschichte auch, wenn ich mir das so in Gänze angucke, die haben es gut verkauft, muss ich sagen, als Verein. Die haben es einfach sehr, sehr gut verkauft. Sie haben einen ehemaligen Profi hingestellt, einen Verdienten, der auch halt investiert ist da drin. Man weiß ja auch nicht, wie die Verteilung da zum Beispiel ist, wer wie viel investiert ist. Das ist ja zum Beispiel auch so eine spannende Frage. Wie die Leute sich dann, also wie sich das untereinander verhält, weil das ist ja auch so das Ding, du und ich, wir gehen jetzt irgendwo hin und wollen einen unterstützen, du unterstützt ihn mit 3 Millionen, ich mit 1 Million, dann wirst du dir auch irgendwann die Frage stellen, ob du mit deinen 3 Millionen nicht mehr, also ob du ne, bei einer gewissen Entscheidung X, ob du jetzt nach links oder rechts gehst, ob du mit deinen 3 Millionen Investment nicht eigentlich mehr Mitspracherecht haben sollst.
Genau das ist der Punkt, den ich eingangs meinte, ne? Aber trotzdem hast du eigentlich eben ein total realistisches Beispiel genommen, insofern, was heißt realistisch, hast ein sehr gutes Beispiel genommen mit Robert Greiß und Lukas Podolski, auch wenn das jetzt ein bisschen mit Humor genommen ist, aber ja? Stell dir das wirklich jetzt mal vor, die beiden. Das Ding ist, nur weil du eben sagtest, Bremen hat das gut verkauft, wenn der FC sich gut anstellt, die werden hier keine klare Mehrheit kriegen, ne? Aber ich sag dir, das wird ein harter Kampf, die Abstimmung. Wenn ein Sympath wie Robert Greiß und Lukas Podolski sich zusammenschließen und sagen, wir haben jetzt hier 100 Millionen, damit holen wir Europa zurück, ne? So dieses richtig wie Köln halt dann ist, ne? Ja. Weil bei uns wäre ja nicht so, na, wir sanieren damit für Einkaufen. Ach, halt's Maul. Wir gehen nach Europa und wenn das schief geht, sind wir halt wieder verschuldet. Aber egal, dann haben wir es wenigstens probiert.
Aber wir haben einen Heli.
Ne? So, wir haben einen Heli. Nee, jetzt wurde Scheiße. Ich glaube, dass du in Köln da sogar echt mehr Gehör für finden könntest dann, wenn du das gut verkaufst.
Ja, deswegen ist auch so ein bisschen...
Köln ist dafür empfänglich, glaube ich.
Ja, das ist das Schlimme. Jetzt
nicht die aktive Fanszene oder so.
Nee, aber die Stadt...
Die Stadt.
Ist halt das Ding, wovor ich auch so ein bisschen Angst habe, wo ich mich fürchte, dass man halt irgendwann diesen in meinen Augen trotzdem weiterhin halt einfach gefährlichen Weg geht, weil man ignoriert da... Weißt du, was das Ding ist halt mit den Dingern? Man ignoriert halt einfach einen Prozess. Du gestehst dir einfach in dem Moment ja auch einfach ein, dass du nicht geduldig genug bist, um einen Prozess für dich selbst zu starten, sondern weil du einfach für dich sagst, von wegen, Digga, ich brauch Kohle.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Weißt du, Ich habe aber da habe ich auch interessanterweise, ich weiß leider nicht mehr, wer auch, wenn derjenige zuhört, viele Grüße und danke für den Input, sagt er auch zu mir. Ding ist, dass halt natürlich wieder so ein bisschen amerikanische NFL-Denke, weil du halt da nicht absteigen kannst. Ne? Da kannst du hingehen, theoretisch sagen als Mannschaft, ey, ich bin 5 Jahre lang scheiße, aber ich baue mir jetzt hier etwas auf, wo ich halt weiß, dass das ab Jahr 6, 7 halt klicken wird und für mich halt nach.
Auch wieder ein guter Gegenpunkt, geil.
Ja, yeah, das ist halt wirklich so das Ding. Du hast ja im Fußball immer dieses Problem von Balancegefühl. Ne? Bist du gut genug, dass du dein Hauptziel erreichen kannst und ohne, dass du an den Goldtopf gehen musst, sodass du auch für dich aufbauen kannst? Oder musst du halt an den fucking Goldtopf ran, weil du halt in der Basis nicht gut genug bist? Halt,
naja.
Ne? Musst du halt die Balance ein bisschen halten. Nur, wie gesagt, nichtsdestotrotz bleib da auch bei der Aussage. Da bin ich auch bei dir. Was wir auch eben bei dem Dings gesagt haben, dann steige ich lieber nochmal ab. Sag ich dir ganz ehrlich, bei sowas steige ich dann lieber nochmal ab, bevor wir über irgendwas mit Investoren oder auch irgendwelchen Gönnern beim FC reden, weil das Ding ist, wir reden hier wahrscheinlich dann in dem Moment nicht von einem Zerfall von einem Verein oder einem potenziellen Verfall von einem Verein in den nächsten 10 Jahren, aber halt potenziell in den nächsten 50, weil das Ding ist, du weißt ja halt auch nie, was auf die Leute folgt, ja? Also so wer die Anteile irgendwann mal übernimmt, wenn mal irgendeiner von diesen potenziellen Investoren nochmal abtritt, ne? Oder vielleicht einer auch nicht mehr lebt. Das kann ja alles passieren.
Klar.
Und das ist übrigens jetzt auf jegliche Investoren, die jetzt in der Zukunft, die auf unseren Verein zukommen könnten, was ich einfach nicht hoffe, gemünzt. Und da ist mir halt eine Sache, und das ist halt wieder Fußballromantik pur, aber das ist ein Fakt. Und guck mal, du und ich, wir sitzen hier, haben jetzt heute die 122. Folge gemacht. Wir beide kennen uns mittlerweile ein halbes Leben. Und das basiert darauf, dass ich zu einem Fußballverein gegangen bin. Weißt du so?
Ey, witzigerweise ist es ziemlich genau ein halbes Leben, ne? Egal, erzähl
mal. Ja, nee, aber ist ja so, Alter. Das ist ein halbes Leben, was sehr, sehr, und die, eine Freundschaft, die auch sehr, sehr viel Identität einfach hat über diese viele Jahre, die sich aufgebaut hat und auch Rituale, die sich darüber aufgebaut haben. Er ist ja einfach so. Ey, und da sag ich dir ganz ehrlich.
Ich will kein Ritual. Geht mir nicht drüber.
Nein,
auch schön.
Ja,
oh, schön.
Und das ist halt einfach immer wieder der Punkt, wo ich mir halt sage, von wegen, boah, bevor ich das irgendwie riskiere, dieses Gefühl, dass das irgendwie verloren geht, weil wir irgendwann mal vor, und das ist halt wirklich ein Real Talk, irgendwann mal, wenn wir jetzt unsere Future-Ich sehen, wenn wir dann 50 Jahren stehen und einfach nur da denken, von wegen, boah, fuck, wir haben es kaputt gemacht damals, weil wir uns drauf eingelassen haben, dass das alles gut gehen könnte, aber nicht gesehen haben, was das in den nächsten 10, 20 Jahren halt für ne, den ersten FC Köln halt bedeuten kann. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ne, bei aller Liebe, dafür haben wir dann, wie gesagt, schon zu viel Scheiße auch sportlich mit dem FC erlebt, als dass ich das auch verkraften würde. Und sag ganz ehrlich, dann wechselt eher irgendwie die Systematik im Verein, baut irgendwas Neues auf, was nachhaltig ist, aber klebt kein Geld schon drauf. Egal, wie nett die Leute aus Köln sind und ja. Das zu dem Thema. Aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt da so lange drüber reden.
Doch, war doch jetzt spannend. Wir sind ja ein bisschen von Hölzchen und Stöckchen, aber es hat ja alles im Groben mit den Themen zu tun gehabt.
Ich bedanke mich aber bei dir jetzt gerade wirklich, weil ich habe selber in den ersten 3, 4 Minuten, als ich hier meine Werder Bremen, sorry an euch draußen,
so stimmt, war das gerade scheiße.
Infos, ja. Also zusammengedruckst habe, versucht so ein bisschen die Brücke zu finden, um da in eine gute Diskussion halt reinzukommen, aber genau das war's.
Also mal ganz ehrlich, hast du gut gemacht, weil es super schwer ist. Ich hätte es gar nicht besser hingekriegt wahrscheinlich und deswegen hast du gut gemacht. Und am Ende war es eine lebhafte Debatte, glaube ich, hoffe ich, dass auch unsere Meinungen klar geworden sind.
Ja. Ja. So, in 2 Sätzen zusammengefasst, das schmeckt uns nicht.
Nee.
So, kommen wir aber jetzt gerade zu dem krasserweise dann eigentlich noch präsenteren Thema. Klar, der SV Werder Bremen hat ein Vereinsinvestment bekommen und jetzt kommen wir zum großen Thema, weshalb aktuell Bundesligaspiele unterbrochen werden, weshalb, ja, also ich sag dir ganz ehrlich, die Zitate-Box der letzten 2 Wochen, die ist ja wieder voll an wirklich teilweise wirklich lustigen Sachen, aber auch teilweise an absurd dummen Dingen, denen ich mir wirklich mittlerweile denke, wer glaubt den Scheiß? aber ja, machen wir einmal kurz auch hier die Fakten. Die Deutsche Fußballliga sucht einen Investor, geht jetzt mittlerweile in die 2. oder 3. Runde schon, der erste Vorschlag wurde ja damals abgelehnt. Ich halte das Ganze übrigens jetzt auch kurz, weil ich denke, jeder hat auch mitbekommen. Ja. Es gab eine Abstimmung, da wurde dagegen gestimmt. Dann gab es eine zweite Abstimmung, wo ganz knapp diese Zweidrittelmehrheit bei der DFL erreicht worden ist von den ersten Zweitligisten. Man weiß mittlerweile, beziehungsweise es ist, aus Hannover wurde die Stimme nicht so mit übertragen, wie es eigentlich von den Vereinsmitgliedern zum Beispiel mitgegeben wurde, dem Herrn Kind, Martin Kind, wer ihn kennt. Weil jeder kennt Martin Kind wahrscheinlich, der hat ja über die letzten, ich glaube, es gibt keine Person im deutschen Fußball, die sich so mit Fans angelegt hat, oder ist auf jeden Fall gehört in die Top 5 dieser Riege rein. Ja. Der hat da zum Beispiel dagegen gestimmt, für den Deal gestimmt, obwohl er dagegen hätte stimmen müssen, eigentlich aus Vereinsbitten her, was die Mitglieder gesagt haben.
Da habe ich eine Frage direkt. Darf ich da unterbrechen?
Ja, gerne.
Hätte er anders stimmen müssen oder ist er letztendlich nicht noch der Haupteinheitseigner von Hannover 96?
Das ist eine große Frage. Im Endeffekt ist das...
Warte, stopp. Ich rede jetzt hier nicht von unserem demokratischen Fairness-Gedanken, sondern hat der das Recht? Ich will nicht wissen, ob jetzt, wenn natürlich der 51% hat und der Rest 49% sagen, pass auf, für uns schmeckt das nicht und du bist eine Person und hast 51% und entscheidest dann gegen die 49%, dann entscheidest du ja nur in deinem eigenen Sinne und bist egoistisch. Ich will jetzt mal weg von Egoismus oder sonst. Hätte er das Recht... die alle zu überstimmen? Weißt du das zufällig?
Zu 100% wissen tue ich es nicht. Okay. Ich weiß, dass in dem Zuge mehrfach gesagt worden ist, eigentlich wurde hier gerade 50+1, also wurde quasi ignoriert, dass es 50+1 gibt, weil aus einer Versammlung heraus gab es eine klare Stimme von den Mitgliedern und es ist derjenige hingegangen, der Martin Kind, und hat eigentlich in seinem Sinne gehandelt, nicht auf das gehört, was er eigentlich als Präsident von Hannover 96 hätte machen sollen. Hat im Endeffekt einfach gesagt, wisst ihr was, 50+1, könnt ihr euch von mir auf eure Plakate draufschreiben. Jetzt in dem Fall, wo es für mich um mein Ding geht, werde ich es einfach machen. So, das hat ja im Endeffekt führt jetzt gerade zum großen Clinch. Wie gesagt, die haben sich in Hannover eh schon seit allen Jahren lieb. Das ist eine Koexistenz, die schon immer so gewesen ist, wie sie jetzt auch gerade gelebt wird. Ob da, wie gesagt, aber die komplette Rechtssicherheit, scheinbar, ich vermute mal, er durfte das machen, wenn er es gemacht hat, ne? Weil sonst, ich
glaube. Weil das ist das Ding, wo ich halt sage, ne, ich hasse diesen Spruch, aber das ist so ein Spruch, wo ich dann immer sage, da leben wir ja immer noch in Deutschland, wo ich sage, klar kommst du mit vieler Scheiße durch hier auch mit offensichtlicher Scheiße. Aber ich glaube, wenn du da jetzt ein paar Juristen drauf ansetzt, ne,
ich denke,
dann jetzt schon genug Druck da drauf setzt, dann kann der nicht einfach irgendwas machen.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Ich denke, das ist ja auch der Grund. Also ist meine Vermutung, sage ich jetzt auch ganz klar, wissen tun wir beide das nicht. Das ist, denke ich mal, auch meine Vermutung, warum die DFL sich sehr, 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 sehr bedeckt hält bei der ganzen Geschichte. Die haben ja, glaube ich, ein oder zwei so Mini-Stellungnahmen rausgeschickt. Mit dem Tenor von wegen, wir lassen uns nicht erpressen, so nach dem Motto Proteste, bis ihr das euer gewünschtes Ergebnis habt, wo man halt eigentlich das ganze Thema direkt umdrehen kann. Warte mal, Moment mal, ihr habt mit der Scheiße angefangen, ja. Ihr habt eine Abstimmung anonymisiert und dann angefangen, halt ihr eure Taschenspielertricks da hinten hinter der Tür zu machen. So. Dass wir aber halt mittlerweile, ich glaube, das ist halt auch das große Problem der DFL oder was der deutsche Fußball mittlerweile nicht versteht oder was die auch schon seit Jahren nicht verstehen möchten. Wir leben in einer digitalisierten Welt, wir leben in einer Welt, wo die Kommunikationswege mittlerweile sehr, sehr kurz sind und ne, wo man einfach sich schnell auch verbinden kann. Und Fakt ist halt einfach, dadurch, dass diese Art von Behandlung, und das ist ja einfach, um mal fernab von diesem ganzen Investorenthema schon, ist ja das Kernproblem bei allen Thematiken, die wir einfach mittlerweile zwischen Fans und Verbänden über all die Jahre haben. Wir werden verarscht. Es gab, also auch wenn das jetzt nicht derselbe Verband ist, aber ich lasse DFB und DFL in meinem Kopf immer sehr, sehr gern, sehr, sehr nah parallel beieinander laufen, weil sie im Endeffekt immer dieselben Probleme verursachen, weil sie nicht ansatzweise am reellen Leben entlang irgendwie bewerten in meinen Augen. Ja, das fängt bei irgendwelchen Strafen im Stadion an und hört bei irgendwelchen Marketingkampagnen und sonst irgendeinem Scheiß auf, wo ich drauf gucke und mir denke, von wegen, ihr lebt wirklich in einem anderen Universum teilweise. So, also ist ja wirklich so.
Ja.
So, und muss jetzt gerade den Bogen zurückkriegen. Was habe ich davor gesagt? Hilf mir. Ich muss mal das Rajometer bei mir.
Du hast gesagt, du bist ja DFL, DFB sind sehr nah bei dir dran. Das ist diese Diskrepanz zwischen Verbänden und Fans.
Genau, zwischen Verbänden und Fans. Und halt einfach der langjährigen Erfahrung, die wir einfach haben, in Falschaussagen, beziehungsweise so einem ich erinnere mich da, das war halt DFB-orientiert wieder, aber damals noch diese Pyro-Kampagne, wo man so gefühlt ja immer so das Bonbon einem vor die Füße geworfen hat. Da war aber immer dieses Schnürchen dran, was man dann immer so zurückgezogen hat, oder mit dem Geldschein, ne, diesen Trick. So, dass was man, und auch jetzt, diese Geschichte bei diesem Investoreneinstieg, die Art und Weise, wie dieser Protest behandelt wird, ist eine Frechheit. Es ist einfach nur eine Frechheit, wie der teilweise von Menschen betitelt und behandelt wird. Ja.
Hast du jetzt ein Beispiel dafür?
Ja, gut, ich sag, die Klassiker natürlich von Axel Springer, die über Sondersendung da mit ihrem Marcel Reif, ist glaube ich auch bei denen, ne? Marcel Reif, ist das nicht von ihnen? Ich will, das Schlimme ist, ich will dem noch nicht mal die Plattform anbieten, weißt du, mit dem Scheiß. Das kannst du gar nicht zitieren, was die Leute da zusammenbringen. Also sie stellen das, was wir jetzt gerade im Stadion als aktive Fans in ganz Deutschland übrigens fabrizieren, was in meinen Augen auch, der Effekt ist ja da. Ne? Und die Leute nehmen es auch in meinen Augen sehr, sehr positiv wahr, weil es halt größtenteils sehr, sehr friedlich abläuft. Es wird niemandem irgendwas getan dabei. Es werden einfach nur Spiele unterbrochen. Ich glaube, bei Bild fiel auch einmal der Vergleich mit Klimaklebern, das fand ich auch dann wieder höchst interessant. Also es ist halt sehr, sehr interessant, aus welchen Richtungen dieser Protest halt versucht wird zu kriminalisieren, weißt du? Mhm. Und es fühlt sich halt leider sehr, sehr instrumentalisiert in meinen Augen an, und vor allem, was mir ein Riesendorn auch im Auge ist bei der ganzen Geschichte, nicht nur, dass eine Abstimmung stattfindet, die einfach auch absolut zeigt, wie die Verhältnisse im deutschen Fußball sind, und wie über Fans und das und den Konsumenten im Stadion gedacht wird. Weil das ist ganz ehrlich, das, was mit diesen Abstimmungen gemacht worden ist, das ist ein ganz klares Zeichen nach draußen. Und nicht nur an denjenigen im Stadion, sondern auch vor denjenigen vom Fernsehen. Das muss den Leuten halt auch bewusst werden. Hier geht es nicht nur um irgendwelche Stadiongänger. Hier geht es auch um eure Abos. Mhm. Hier geht es gerade auch um eure Abos, dass die irgendwann 200, 250 kosten werden. Ne? Und diese Abstimmung hat in meinen Augen einfach gezeigt, es geht hier um, für die, und da sage ich ganz, ganz offensichtlich auch, für die da oben, so blöd ist das andere, sich das andere, so ungern ich das sage, haben aber für sich einfach diese Klappe zu uns nach unten zugeschlagen mit diesen Abstimmungen. Und das war ein ganz klares Zeichen. Und deswegen finde ich es halt aber witzig, wie jetzt in meinen Augen wirklich vollkommen legitimer Protest versucht wird, durch den Kakao zu ziehen, Alter. Das ist
Wobei das ja auch nicht alle Medien machen. Ich habe schon viel Gutes auch gelesen. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hatte tatsächlich richtig, wie sagt man, nicht divers, Quatsch, einen Artikel, wo sie sich richtig
progressiv.
Mein Gott.
Progressiv?
Nee, wo sie sich damit ordentlich auseinandergesetzt haben. Also die Pro und Contra, also so ein bisschen.
Authentisch?
Nee. Mach's egal.
Fair?
Ja, fair war es auf jeden Fall. Aber also, die haben diverse Ansichten halt berücksichtigt. Also die Blickwinkel haben die halt mehrere Blickwinkel eingenommen, und genau, das war eigentlich schon ganz gut. Dass hier und da Proteste auch übertrieben sind, so jetzt Zitat der Süddeutschen, ist auch klar, wenn so Spiele über eine halbe Stunde unterbrochen werden, so keine Ahnung, muss auch nicht sein. Das war so der Tenor von der Süddeutschen. Ja, kann ich auch mitgehen, ganz ehrlich, kann schon sein, dass irgendwo eine Grenze auch von einem Normalfan dann, da kann ich auch verstehen, aber
ich glaube, das ist der schmale Grat.
Das war wirklich fair geschrieben, das war jetzt nicht so, ne, sagen die so, das ist so deren Grenze, wo die sagen, ey, bis dahin, dann nachts nervt, so.
Ich glaube, das ist aber auch der Punkt, weshalb ich glaube, dass die Proteste, so wie sie bisher gelaufen sind, ein Erfolg sind, weil du es geschafft hast, gerade den normalen Stadiongänger auf deine Seite zu kriegen. Aber da bin ich auch bei dir. Ne? Jetzt ist, glaube ich, irgendwo die Aufgabe, das Ganze in einem normalen Rahmen auch irgendwo zu halten.
Weil jetzt gerade schon das zweite Mal wird sich jetzt von beiden Seiten provoziert. Die Fanseite und die Offiziellen. Ne? Die Offiziellen haben jetzt schon das zweite Mal mit einem Spielabbruch gedroht. Und ich sage, zieht es bitte weiter durch an jeden, der das macht. Weil Fakt ist, es wird bald einen Spielabbruch geben, wenn es so weitergeht. Das sag ich dir ehrlich, wie es ist. Weil die da oben weiter dann den Druck aufbauen, dann dürfen wir halt nicht zurückschrecken, und dann halt das wird noch voll eskalieren, die Nummer, ne, wenn das so weiter, und das finde ich halt so ein bisschen.
Wir müssen ja übrigens noch fairerweise sagen, vor ein paar Stunden ist ja der vorletzte Bieter auch aus dem Rennen ausgestiegen mit der schwarze Stein. Ja, dementsprechend gibt es ja jetzt, glaube ich, eh nur noch einen Bieter, wenn ich das jetzt gerade richtig gelesen habe. Ja, aber da bin ich halt, übrigens, da würde ich noch gerne die Brücke auch noch einmal kurz zu den Medien rüber, halt auch rüber machen. Vollkommen richtig von dir gesagt. Der Protest ist auch bei all dem, worüber ich mich aufrege, in der Journalie hat es mir aber auch in einer Sache wirklich die Augen geöffnet. Und das müssen wir fairerweise, glaube ich, auch als halt aus den Kurven auch akzeptieren mittlerweile, weil das so eine Sache. Man muss ja einfach sagen, Presse war oft, vor allem früher, als noch nicht so das Ganze mit dem Internet, noch als das Ganze losgegangen ist und sonst was, war ja immer eine sehr, sehr große Distanz da. Was man einfach sagen muss, es gibt mittlerweile aber halt auch in dieser digitalen Welt Fußballformate, die sich mit Fußball beschäftigen, die aber Kurvenleben geil finden. Die auch ganz offensichtlich sagen, hey, das ist Fußball und das ist ein ganz klarer Teil vom Fußball und ohne diesen Teil vom Fußball wäre Fußball nicht so geil, wie er ist. Und trotzdem unterhalten sich diese Personen aber in ihren Sendungen über das Spiel. Und, ne, also so gibt's Beispiele, keine Ahnung, wird jeder kennen, so diese Calcio Berlin-Geschichten, diese Bundesliga-Geschichten und sonst was, alles was bei YouTube halt einfach läuft, diese jüngere Generation einfach, wo du einfach merkst, das sind Leute, die wahrscheinlich auch hier und da in ihren Städten irgendwo mal Kontakt haben werden zu irgendwelchen Leuten aus Kurven und wo du einfach siehst, dass es einen authentischen Zugang zu der Thematik gibt, weil es gab, wie gesagt, es gab wirklich coole Formate zu diesen Protesten, wo sich auch wirklich fair damit auseinandergesetzt worden ist. Und da muss man halt auch einfach sagen, das geht leider auch klassisch weg von den Zeitschriften und Magazinen, die wir früher gekannt haben. Und das ist halt einfach so eine Sache, wo ich halt auch einfach die Chance für dieses Thema sehe, dass das weiter mit der Relevanz und auch mit der Wichtigkeit behandelt wird. Weißt du, weil man muss ja einfach bei der Sache sagen, hier geht es ja nicht um ein Thema für dich und mich in der Süd, sondern hier geht es um ein Thema für uns alle. Und das ist ja im Endeffekt, was viele Leute ja auch einfach nur versuchen, nach außen hin zu verkörpern, hey, hier geht es nicht darum, dass irgendein 20-jähriger Stadionmythos von dir und mir erhalten wird. Ne, darum geht es am Ende des Tages nicht. So, sondern es geht darum, das Ganze zu erhalten für die Leute auch nach uns und ob das Ganze überhaupt einen Sinn macht halt bei der ganzen Geschichte. Ne? Also und da kommen wir da gleich auch nochmal zu. Wie gesagt, deswegen. Also Investoren, ich bin es aber wirklich leid. Also, da ist übrigens auch wieder derselbe Punkt, ne? Ich komme jetzt zu den Punkten, wofür angeblich diese Kohle gebraucht wird.
Ja.
Und daran siehst du halt auch irgendwie ein bisschen, wie fernab das Ganze ist von dir und mir. So. Kommen wir nämlich zu den Fakten, was man ja auch einfach sagen muss, ein riesengroßes Problem. Wenn du nicht aktiv danach suchst, wird dir sehr, sehr wenig erzählt, was mit der Kohle veranstaltet werden soll. Mhm. Und der DFL hat ja mal gesagt, von wegen, ja, hier Digitalisierungsstrategie, sie wollen einfach was größer werden, wollen eigene Vermarktungsplattformen aufbauen, Spiele verkaufen können und so weiter und so fort. Ich versuche das jetzt so zusammenzufassen, wie ich es mir zusammengelesen habe, aber auch noch bei ein, zwei Leuten weiter gefragt habe. Wenn es da draußen Menschen gibt, die sich da deutlich besser belesen fühlen und so, bitte korrigiert mich auch. Ich werf's sehr, sehr gerne nächste Woche dann in die Sendung mit rein. Ich muss das Ding jetzt gerade wegwerfen. Ich habe die ganze Zeit diese Klammer in der Hand. Ich hatte so eine Klammer die ganze Zeit in der Hand. Jetzt habe ich aus der Hand geworfen.
Einfach mitten durch den Raum. Einfach so. Aus dem Nichts.
Ich bin sauer wegen Investoren, Alter. Dieses Mann.
Das ist trotzdem geil, das kann man so nicht.
So. So, die DFL glaubt, dass sie den deutschen Fußball retten kann durch ein Investment, was man einfach von außen bekommt. Jetzt gerade geht es wohl konkret um 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro, Dollar, weil ich kann ich dir gerade noch nicht mal sagen, die an einen Investor, die der DFL gezahlt werden sollen durch einen Investor. Im Gegenzug soll der Investor zwischen 6% und 8% der zukünftigen TV-Erlöse pro Jahr bekommen. Das ist der Deal. Also das ist ein reiner, ich brauche Geld und sage dir, du kriegst in 10 Jahren mehr als das Geld, was du mir gegeben hast, zurück. Das ist so, um es mal ganz einfach darzustellen. Ja. Das ist der Deal. Also eine klassische Kreditverteilung gefühlt. Ne?
Ja.
So, ich habe jetzt mal aus dem Handelsblatt, aus dem Artikel mir ein bisschen die Aufdröselung rausgesucht, wofür die Kohle wohl draufgehen soll. 600 Millionen. Also ein Hauptteil davon soll in eine Zentralvermarktungsgesellschaft gehen. Diese Zentralvermarktungsgesellschaft, sagen wir, lange Rede, kurzer Sinn, das sind 600 Millionen, die eigentlich in den Aufbau von digitalen Plattformen wahrscheinlich sein sollen, wie einem Game Pass oder sowas. Dass die DFL hingehen kann, quasi die Infrastruktur dafür baut, da mit drin steckt, das jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, da drin steckt auch eine, wahrscheinlich eine, also nicht nur wahrscheinlich steckt eine Strategie für Instagram, TikToks und was auch immer, dass du schneller halt einfach diesen Content produzieren kannst.
Ja, wir müssen hier mal ganz kurz unterbrechen, weil wir müssen alle Leute draußen abholen.
Ja.
Sowas wie Game Pass bedeutet, dass sie wahrscheinlich sowas wie The Zone aufbauen wollen, dann nur für die Bundesliga, dass man dann quasi eine eigene Konferenz gucken kann. Man kann aber auch auf einem viergeteilten Bildschirm, weiß ich nicht, FC.
Ja, oder du gehst nach Amerika, du wohnst in Amerika und willst aber Bundesliga gucken. Dann kannst du.
Oder so ausländische Vermarktungsrechte. Ja, ja, gut, guter Punkt.
Weil
guter
das ist ja, es geht ja auch sehr, sehr viel, immer wird ja sehr, sehr viel von Internationalisierung, internationaler Vermarktung gesprochen. Aber da, so, das ist zum Beispiel das Beispiel. Du sitzt in New York, willst Bundesliga gucken, hast keinen Bock auf $12 für das Bier in der Bar und willst zu Hause gucken. Dann gehst du auf dfl.de, lädst den DFL Game Pass runter und bezahlst $300 und kannst ein ganzes Jahr lang zugucken, wie der erste FC Köln versucht, Tore zu schießen. Ne, wie die Tore schießen. Entschuldigung, wir sind ja positiv. Wir sind ja positiv. Entschuldigung, ich bin bei dem Thema so negativisiert, alles weißt gut. du? Ich erfinde auch Wörter, die es gar nicht gibt. So. Genau, ne? Also das ist übrigens schon das Hoch der Gefühle dieser Game Pass. Das ist darunter, so dieser ganze Mikro-Content, da geht es halt konkret um, dass du quasi, deren Wunsch ist es, dass sie mehr Kameras im Stadion haben, eine bessere Netzausbau im Stadion haben, eine bessere Infrastruktur, einfach dafür haben, dass sie diese Bilder, die du und ich halt einfach nicht brauchen, sag ich dir ganz ehrlich, schneller halt einfach auch in ihre Kanäle schießen können. Ne? Und nicht nur in den deutschen Markt, sondern dass sie das Ganze halt so aufgebaut ist, weil du kannst das mittlerweile KI generiert und ne, du brauchst einfach nur die Infrastruktur und die ist halt einfach teuer. Darum geht es halt auch. Sie möchten halt Content KI generiert schnell durch die Welt schicken, dass du es halt irgendwo in Saudi-Arabien gucken kannst, in China, in Amerika, was auch immer. Das war jetzt übrigens nur ich versuche dieses Content-Thema gerade nur zu generalisieren. Darunter hängt wahrscheinlich, was weiß ich, was sie da als für Marketing
machen. Klar, nee, machst aber gut.
Auf jeden Na, wie gesagt, 600 Millionen, also mehr als die Hälfte soll damit rein. Was das Ganze halt auch noch mit sich bringt, sie könnten halt auf die Art und Weise, weil sie die Bilder selbst produzieren, allem drum dran, größere Spiele halt auch ins Ausland verkaufen, ans Pay-TV, wo wir halt wieder dann zu einem Punkt kommen würden. In den ganzen Artikeln steht drin, der Investor hat kein Mitspracherecht auf Spielterminierung und würde auch keinen offiziellen in diesen Zentralvermarktung, in dieser Zentralvermarktungsgesellschaft stellen, also dass die nicht irgendwie im Vorstand sitzen dürfen oder so. Da sage ich dir ganz ehrlich, da könnt ihr mir in Artikeln schreiben, wie ihr wollt. Ne? Jeder, der sich so halbwegs mal mit Investments auseinandergesetzt hat, weiß haargenau, dass es irgendwelche Sonderklauseln gibt, dass wenn du Summe X zum Beispiel nicht erreichst oder ne, bis zu Zeitpunkt X das und das nicht passiert, dann gibt's Szenario B, was eintritt. Und das, wie das dann aussieht, kann sich jeder vorstellen. Dann geht es dann um noch mehr Geld, um noch mehr Spirenze, ne? Also, wie gesagt, das sind so, ja, könnt ihr mir alle sehr, sehr gerne erzählen. Nur wenn die Bundesliga, sag ich mal, in einem Jahr vielleicht mal nicht das Ziel erreicht, was sie mit dem Investor abgemacht haben, und den Hebel sieht, dann weiß ich nicht, Dortmund gegen Bayern auf einmal auf Samstag 1 Uhr mittags zu setzen, weil sie wissen, dass sie im chinesischen Markt damit aber x Millionen erreichen würden. Dann will ich sehen, wie das Ganze nicht passiert. Und das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich einfach sage, dass mein Misstrauen auch über die Jahre so groß ist, dass ich sage, Alter, nee. Glaubst du das, Max?
Was jetzt
von deinen vielen Aussagen? Nein, aber würdest du das glauben, wenn du bist ja bei mir wahrscheinlich, oder? Dass du, dass du auch kein Vertrauen in diese Klausel hast, dass sie nichts, gar kein Mitspracherecht
hat. Achso, nee, habe ich überhaupt kein Vertrauen drin, weil genau was du sagst ist, jetzt ist der chinesische Markt mittlerweile sehr langweilig, denn sie sind ja nicht mehr die bevölkerungsreichste, nicht mehr das bevölkerungsreichste Land, sondern es ist mittlerweile Indien. Wahrscheinlich würden wir alles für Indien abmachen. Ja, weil macht mehr Sinn, weil es sind mehr Konsumenten da, jetzt mal rein faktisch gesehen. So, von daher würden wir es vielleicht auf Indien machen. Aber lange Rede ist jetzt egal, ne? Fakt ist halt, ich vertraue denen auch nicht. Also vertraue auch nicht darauf. Und die würden Bayern gegen Dortmund, wenn es Sinn macht und Milliarden einbringen würde, dann würden sie es auf 13 Uhr legen. Ist ganz einfach so. Oder die würden es auf 23.30 Uhr legen. Oder auf noch eine utopischere Zeit. So.
Also,
wie gesagt, wenn es mal so weit kommen würde, ist natürlich ja trotzdem auch witzig zu sehen, wie das Spiel dann nicht um die Uhrzeit stattfinden wird. Weil ich denke, dass
und sich da 5 Millionen Chinesen fragen.
Was geht da ab? Was meinen die Dortmund und die Bayern-Fans da?
Was denn? Das war komisch, was sie da in Deutschland machen.
spielen ja immer so viele mit.
Wo ich sage, boah, ich habe jetzt gerade 5 Millionen einfach in den Raum geworfen, ob das wohl realistisch ist. Das ist ja das Krasse, ne? Ich habe gar keine, das ist wirklich so, auch mit dieser ganzen Internationalisierungsgeschichte, mir ist das so komplett egal als Fußballfan, vom, einfach wirklich vom FC, dass ich dir noch nicht mal auch so die Sphären sagen kann, wie viele Menschen das überhaupt gucken würden, weißt du?
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, ja. Ja, 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 so, ich muss mich jetzt gerade mal kurz hier in meinem ganzen Blätterwald wiederfinden. Ausland, Pay-TV, genau, dann haltet euch fest. 100 Millionen sollen wohl in die Bekämpfung von Internetpiraterie gesteckt werden.
Sehr gut.
Ey, dafür verkaufen wir die Liga. Was ich interessant fand, es wurde von 2 Millionen Konsumenten geschrieben, die wohl nicht über offizielle oder legale Abos die Bundesliga beziehen würden. Ich denke mal, das ist weltweit gerechnet, weil wenn das auf Deutschland prozentual gesehen würde, wäre das schon krass, oder? Oder glaubst du es auf Deutschland? 2 Millionen auf Deutschland? Wie viele Menschen gucken in die Bundesliga am Wochenende?
Ich glaube mehr als 2 Millionen.
Ja, naja, aber ja gut, mir geht es ja gerade darum, gucken es 10 Millionen, dann sind's der, wären es ja 20% Leute mit Piraterie. 10 Millionen ist schon wahrscheinlich viel zu krass, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Nicht? Ich guck gerade mal.
Also was meinst du jetzt mit Bundesliga? Rein die Live-Spiele oder insgesamt den Content von Bundesliga übers Wochenende? Wir gucken locker 10 Millionen, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Das ist mir die Frage nicht beantwortet, also... Boah. Meinst du jetzt nur die Einschaltquote?
Ich finde es mal raus bis nächste Woche, bevor ich mich jetzt hier live recherchiere. Ich finde mal alles raus. Jetzt
ein bisschen gleich auf die Uhr, sorry wieder mal.
Ja, ach um Gottes Willen.
Wir haben schon gleich schon weit über eine Stündchen dran jetzt hier.
Oh, eine Stunde sechs. Ja, ich beeil mich.
Nee, du hast dich nicht beeilen. Ja. Nur einfach nur weitermachen.
Sehr gut. So, ja genau, Internetpiraterie. Ich bin jetzt sogar schon fast am Ende. Weil dann geht es nochmal an einen Punkt, der wahrscheinlich... interessant ist, beziehungsweise ist nicht überall, wahrscheinlich interessant, der ist sehr interessant, weil natürlich ist es so, dass durch die Abgabe der Prozente an den Investor die TV-Einnahmen geringer werden. Ist ja klar, du gibst ja aus deinem Geld, was du einnimmst, hast du demjenigen jetzt zugesagt, ich gebe dir 6-8% ab. Das heißt natürlich, verdienen die Vereine dementsprechend auch weniger in den Jahren. Dementsprechend kriegt man, und das finde ich jetzt wieder so, da siehst du das wieder, dieses Pflasterprinzip, wo ich einfach nur sage, nein. 300 Millionen gehen an die Vereine der ersten und zweiten Liga.
Von wo jetzt?
Von diesem Investment. Also von dieser 1 Milliarde, beziehungsweise 900 Millionen.
Dann wären wir schon bei 1 Milliarde, ne?
Ja, genau. Wir reden ja von 900 Millionen bis 1 Milliarde Investitionen. Ja,
aber in deinem Beispiel sind wir jetzt bei 1 Milliarde.
Das ist ja auch der letzte Punkt gerade.
Okay.
Genau. Und diese 300 Millionen sollen halt über die Bundesliga-Vereine aus der ersten und zweiten Liga verteilt werden. Quasi als Ausgleichszahlung dafür, dass du die Jahre danach weniger bekommst.
Als Einmalzahlung oder dann über die Jahre hinweg?
Als Einmalzahlung. Na gut, muss man überlegen. Was sind 300 durch? Das sind ein bisschen weniger als 10 Millionen, die du wahrscheinlich kriegst dann. So. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist zum Beispiel so eine, also das ist so, wo ich einfach, ich stelle mir auch, sag dir jetzt, sag mal so, die Vereine sollen von diesen 300 Millionen sollen halt auch in die digitale Infrastruktur bei den Vereinen investiert werden, weshalb ich zum Beispiel auch verstehe, rein auf dem Papier verstehe, warum es so viele Zweitligisten sind. Weil das war die ganze Zeit die Frage, die ich mir gestellt habe, warum machst du das als Zweitligist? Welchen Benefit hast du von internationaler Vermarktung? Was willst du in Elversberg dem Typen in China erzählen, wer du bist? Also der eh nur drauf fixiert ist, was der FC Bayern macht und Dortmund. So, natürlich, die sagen sich halt ganz ehrlich, ist mir alles egal. So, wie gesagt, so jemand in Elversberg mit den 50 Leuten, mit denen er sich auseinandersetzen muss wahrscheinlich. Und sagt sich aber, ey, warte mal, ihr baut mir hier mal eine komplette digitale Infrastruktur auf. Plus ganze Digitalausbau mit Internet, was weiß ich, obwohl wir hier im Wald sind. So. Klar. No-brainer.
Ja, ist logisch, dass gerade kleine Vereine dazu sagen.
Ja, wie gesagt. Aber ihr merkt halt auch da draußen, denn es ist alles, dann, wenn du wirklich in die Tiefe gehen willst, boah, sehr, sehr komplex. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, je mehr ich halt darüber immer lese und so, boah, desto genervter bin ich davon, weil ich glaube, das ist das, was auch diese ganzen Krakeler gegen den Protest nicht checken ist. Keiner hat da Bock drauf. Keiner. Keiner hat Bock drauf, Woche für Woche dem anderen zu erzählen, dass das scheiße ist. Keiner hat da Bock drauf. Mhm. Nur das Ding ist halt einfach, immer noch, wie gesagt, guck mal, wir beide, wie lange wir jetzt mittlerweile in Stadion gehen, wie oft wir irgendeine Scheiße gehört haben. Deswegen, ja, sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt im deutschen Fußball, an dem wir angekommen sind. Wie der Ganze gelöst wird, sag ich dir, hab ich keine Ahnung.
Ich auch nicht, ey. Bin gespannt. Gibt es denn da so eine nächste Deadline, die man jetzt zu beachten hat, oder in dem Fall?
Es würde halt abzuwarten sein, was die DFL im Endeffekt mit diesem Letztbietenden, was da halt jetzt Sache ist. Ich sag mal so, ist jetzt spannend. Wenn du Letztbietender bist, bei einem, ne, bei einem Feld, und sich der vermeintliche Favorit verabschiedet hat, weil ihm das Ganze mit den Protesten und sowas zu viel geworden ist,
will ich erstmal hingehen. Der hat nämlich vorgestellt, wie das ist, wenn er das nämlich um 13 Uhr nach China verlegt und dann, was dann abgeht, weißt du? Er müsste ja komplett nach China alles verlegen.
Ja,
sonst und, anders geht's nicht.
Ja, und genau. Und das halt. Und den werden sich halt wahrscheinlich auch gedacht haben, ganz ehrlich, da verbrennen wir uns jetzt gar nicht die Finger dran. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Die Typen, die da investieren in die deutsche Fußballliga, denen ist das alles scheißegal. Ne? Denen sind du und ich egal.
Denen ist egal, dass Leverkusen
eventuell Meister wird. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist das egal? Ist so denen Latte. Ist sowas von egal, dass alle, die jetzt hier gerade zuhören, überhaupt Fußballfans sind. Denen ist das komplett egal. Die wollen einfach nur in 10 Jahren auf diese Bilanz drauf gucken und sagen, oder? Da steht eine grüne Zahl mit vielen guten Nullen dran hinten. Damit der kann ich gut irgendwo flexen gehen und den Leuten sagen, Bruder, das war damals mein Investment. Und was wir in 10 Jahren machen, ist denen auch komplett scheißegal. Was tun nicht, Mann? Alter.
Ja, ist auch so.
Ist so.
Ja, logisch.
Und auch, was du da draußen machst. Oder was der Typ vor dem Sky-Abo macht. Oder DAZN. Oder ob der vielleicht irgendwann zu Disney Plus gewechselt ist. Ist dem scheißegal. Vielleicht ist er auch bei Disney Plus investiert, der Investor.
Ja, ich rutsche gleich runter.
Ja. Weißt du, dass das Geile ist? Aber das ist jetzt schon wieder sehr, sehr Verschwörung zum Ende. Was halt passen würde zu dieser ganzen Infrastrukturaufbau und Zentralgesellschaftsgeschichte und sowas. Ich hoffe ja einfach, dass das Ganze jetzt irgendwann, ne, ad acta gelegt wird und so. Aber wäre interessant zu wissen, was dann, wer dann so Zuschläge für Aufträge bekommt, für den Aufbau von so Sachen, ob dann nicht auch wieder irgendwelche Menschen sich untereinander kennen.
Ja, logisch.
Und das alles auf unserem Rücken, Alter, auf deinen und meinen hart erarbeiteten Moppen, Alter, die wir irgendwann wieder im Sommer dem Verein rüberwerfen und damit wir uns Woche für Woche mit so einem Schmutz beschäftigen können, ehrlich, werde ich sauer bei. Wir haben übrigens gerade 1:11.
Hey,
hast du eigentlich heute nur Fisch gegessen?
Nee.
Ach stimmt, du bist ja eben hier mit einem Snack reingekommen.
Scharama.
So, meine Damen und Herren, ich muss aufhören. Wir haben genug darüber geredet. Wir haben wirklich am falschesten Tag den Inhalt gewählt.
Ja, gut.
Aber wir hoffen, dass die Diskussion und unsere Gefühlslage klar geworden ist. Und wenn wir für irgendjemanden da draußen kolossalen Scheiß geredet haben, wenn es aus Einstellungsgründen ist, dann können wir da leider nichts gegen tun, weil meine Meinung wird dazu wahrscheinlich sehr, sehr verhärtet ein Leben lang so bleiben. Wenn es faktisch falsch war, bitte
korrigieren
und was zu sagen. Ansonsten, Freunde, der Max lehnt sich schon nach vorne. Bleibt sauber.
Peace.
Tschüss. Ciao.